Wir setzen heute fort in unserer Predigtreihe durch das Alte und das Neue Testament mit dem Titel Aufstieg und Triumph des Königreichs Christi oder mit dem Untertitel Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft. Wir sind in den letzten Predigten zu dieser Reihe durch die fünf Bücher Mose gegangen und kommen heute zum Buch Josua. Gott hat die Nachkommen Jakobs aus Ägypten geholt und ihnen einen Bund gemacht, nämlich dass er ihr Gott sein würde und sie sein Volk. Das Volk bricht aber diesen Bund direkt nach Bundesschluss. Gott aber ist gnädig und er erneuert ihn. Dann gibt Gott seinem Volk eine Begegnungsstätte, damit das Volk sich mit Gott in Verbindung treten kann und führt strenge Bedingungen ein, unter denen sie sich Gott nahen können und im Glauben Sühnung für ihre Sünden erhalten können. Gott führt das Volk durch die Wüste bis an die Grenze des verheißenen Landes. Aber das Volk, es weigert sich, das Land einzunehmen. Es weigert sich, darauf zu vertrauen, dass Gott die Feinde für sie vertreiben wird. Als Konsequenz muss diese Generation in der Wüste sterben und Gott lässt nach 40 Jahren die nächste Generation dahin kommen. Gott zeigt ganz deutlich, dass sie ohne Gott vertrauen und dass sie ohne Gehorsam nicht in dieses verheißene Land kommen können. Selbst Mose muss vorher sterben, weil er gegen Gottes Wort gehandelt hat. Er darf nicht hineingehen. Und jetzt steht die nächste Generation des Volks wieder an dieser Grenze zum Land der Verheißung. Und wir lesen Josua Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses, folgendermaßen. Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, so wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen. Und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Bis hierhin hat Mose das Volk angeführt. Wir können uns daran erinnern, Mose im Hause des Pharaos aufgewachsen, wurde von Gott erzogen in der Wüste um dann wieder zurück nach Ägypten zu gehen und mit Gottes mächtiger Hand das Volk hinaus zu begleiten. Und jetzt ist Josua dran. Während Mose immer bezeichnet wurde als Knecht Gottes oder Knecht Jahwes oder Diener Gottes, je nach Übersetzung, wird Josua hier lediglich als Diener Moses bezeichnet. Gott gibt jetzt dem Josua die Aufgabe, die vorher sein Herr Mose hatte. Er muss jetzt aus dem Schatten Moses hervortreten und die Leitungsrolle übernehmen. Aber seine Führungsrolle, die ist anders gelagert als die, die Mose hatte. Während es bei Mose hauptsächlich die Aufgabe war, zwischen dem Volk und Gott die Mittlerrolle einzunehmen und er zeitlebens damit beschäftigt war, das Volk unter Gottes Herrschaft zu bringen, hat Josua jetzt vornehmlich die Aufgabe, Gottes Volk an seinen verheißenen Ort zu bringen. Und am Ende des Dienstes von Josua in Kapitel 24, Vers 29, da wird auch er mit derselben Bezeichnung angesprochen oder über ihn gesprochen wie von Mose, nämlich mit Knecht des Herrn. Ja, worum geht es denn bei einem Diener des Herrn, bei einem Knecht des Herrn, wie Mose einer war, wie Josua jetzt einer sein sollte? Der Knecht des Herrn, wie Mose es vorgelebt hatte und Josua in seine Fußstapfen treten sollte, hatte die Aufgabe oder hat die Aufgabe, Gottes Volk zu leiten. Das Volk Gottes, nämlich die Menschen, die bereit sind, sich bewusst für den Rest ihres Lebens voll und ganz unter die Herrschaft Gottes zu stellen. Es sind ja aus Ägypten ja nicht nur leibliche Nachfahren von Jakob mitgezogen, sondern wir lesen, dass auch einige andere mitgekommen sind, die bereit waren, Jahwe zu dienen. Ja, dieser Diener des Herrn, er hat die Aufgabe, das Volk Gottes zu ermutigen, sich voll und ganz unter diese Herrschaft von Jahwe, von Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, sich darunter zu stellen. Er hatte die Aufgabe, den Bund Gottes zu erklären und sie zu motivieren, damit sie ihn verstehen und ihn respektieren, dass sie die Auswirkungen des Bundes in ihrem Alltag leben sollten, dass sie ihre Lust am Gesetz des Herrn haben und nicht zurück nach Ägypten wollen, dem Ort von säkularer Freiheit, vermeintlichem Reichtum. Letztlich hat sich das ja entpuppt als abgöttisch. Ja, dieser Diener Gottes, er hat die Aufgabe, die Menschen dahin zu begleiten, wo Gottes Ort ist. Vers 2, da heißt es so, mache dich nun auf und ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Dieser Leiter, dieser Diener des Herrn, er darf keine eigene Richtung bestimmen. Er darf sich keinen eigenen Weg aussuchen, sondern dieser Diener des Herrn, er muss konsequent in Demut vor seinem Herrn, vor seinem lebendigen Gott stehen. Er muss selbst sein Wort kennen, nämlich weil er sein Volk genau auf diesem von Gott vorgesehenen Weg an den vorgesehenen Ort führen soll. Ich werfe jetzt mal zwischendurch eine Frage in den Raum, das werde ich immer wieder tun. Willst du ein Diener Gottes sein? Wenn ja, dann folge Gott, du persönlich, von ganzem Herzen und motiviere die Menschen um dich herum, dasselbe zu tun. Josua, er sollte jetzt diese Aufgabe übernehmen Und er hatte, das lesen wir in Vers 5, die Zusage Gottes, so wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und will dich nicht verlassen. Ist das nicht ein herrliches Versprechen? Josua, du darfst jetzt echt feste Schritte tun. Gott ist bei dir. Gehe und leite mein Volk meinen Weg. Ja, kommen wir zu den Versen 2-5. Gott hatte ja Abraham, dem Urvater aller an Gott Glaubenden, verheißen, dass Gott seine Nachkommen in ein bestimmtes Land führen wird, nachdem sie 400 Jahre unter Sklavenschaft gelebt haben würden. Der Ort war dem Volk also verheißen. Das Geschenk war also angekündigt. Man könnte das vielleicht so vergleichen mit dem, wenn ich heute sagen würde, in 51 Tagen gibt es Geschenke. Wer mag Geschenke? Gibt es welche unter uns, die Geschenke mögen? Oh, nicht so zaghaft. Wirklich, mögt ihr alle keine Geschenke? Oder viele nicht? Ja. Das Volk Israel hatte zumindest ein Geschenk angekündigt bekommen, oder Abraham schon in einer ersten Version, und dann Isaak und Jakob und Mose. Gott hat es ihnen gesagt, da kommt was. In vielen Jahren wird es soweit sein. Und als dann das Volk direkt vor dem Land stand und es ausgekundschaftet hat, dann standen sie, oder dann entschieden sie sich in voller Bosheit gegen Gott. Sie entschieden sich dafür, diesen Ort nicht anzunehmen. Das wäre so, als stündet ihr nach 51 Tagen endlich am Weihnachtsbaum und seht das Geschenk, das für euch bestimmt ist, und sagt, das will ich nicht. Das ist viel zu übel, viel zu doll eingepackt, viel zu schwer. Nee, das will ich gar nicht aufmachen. Und wenn man das schüttelt, das hört sich so gruselig an. Nee, da kann nichts Gutes drin sein, habe ich gar keine Lust zu. Und dann kommen noch 10 andere und sagen, lass bloß die Finger davon, wir haben gesehen, was da drin ist. So ungefähr ging es dem Volk Israel, als es vor dem Land stand und Gottes Geschenk verschmäht hat. Sie waren nicht bereit, es auszupacken. Also ließ Gott die undankbare Generation in der Wüste versterben und nahm sich 40 weitere Jahre Zeit, die nächste Generation auf dieses Geschenk vorzubereiten. Und jetzt hier in Josua 1, da stehen sie wieder vor dem Geschenk. Werden sie es öffnen? Gott sagt zu Josua, dass er sich darauf verlassen kann, dass Gott ihnen beim Auspacken zeigen wird, dass er der Größte und Stärkste ist. Also er wird sein Land, sein Volk beim Land einnehmen, nicht aufgeben. Er wird es nicht verlassen. Sie sollen nur gehen. Und überall dort, wo ihre Fußsohlen auftreten werden, wird Gott ihnen das Land geben. Beispielsweise vom Strom Euphrat bis an das Mittelmeer und noch weiter. Da sollen sie sich ausbreiten können. Weißt du, auch heute steht Gottes Gnade vor dir wie ein Geschenk. Jesus Christus hat sein Leben gelassen, damit du mit Gott versöhnt wirst. Damit du mit Gott in Frieden in seine Gegenwart treten kannst. Jesus ist der verheißene Ort, an dem sich sein Volk trifft, und unter Gottes Herrschaft lebt. Stellt sich jetzt die Frage, möchtest du dieses Geschenk für dich in Anspruch nehmen? Möchtest du es auspacken? Möchtest du es in dein Leben hineinlassen? Interessant ist hier auch noch, dass es einen weiteren Grund gibt, den der souveräne Gott im Blick hatte, warum das Volk erst jetzt dort hineingehen konnte. Wir wissen ja, Gott, der der Schöpfer der ganzen Erde ist und des ganzen Lebens darauf, er ist der Eigentümer seiner Schöpfung. Und er hat bestimmt, an welchen Orten Wasser sein würde, an welchem Ort Land sein würde. Gott gibt seiner Schöpfung Raum zum Leben und nicht nur einfach Raum im allgemeinen Sinne, sondern konkreten Raum, wo sie leben sollen. Denken wir doch einmal an die Erde zur Zeit Noahs. Sie war fruchtbar und bot Platz für die Menschen, die dort lebten, bis Gott die Erde vollständig flutete, um dem Gespött und dem Ungehorsam der Menschen ein Ende zu setzen. Um dann 8 Personen durch eine Arche, ein Schiff, zu retten und an einen ganz konkreten Ort, den er bestimmt hat, wieder auf die Erde zu setzen, das Wasser abfließen zu lassen und von dort aus die Welt neu bevölkern zu lassen. Gott bestimmte den Lebensraum, weil es seine Schöpfung ist. Erinnern wir uns an Sodom und Gomorra. Eine Stadt, eine Gegend, die zunächst einmal das beste Land in der Umgebung war. Und dann entschied Gott, dieses Land mit Schwefel und Feuer zu zerstören, weil die Menschen ihn entehrten. Gott sagte zu Mose, seinem Knecht, das lesen wir in 2. Mose 19, Vers 5, er sagte zu ihm, ihr sollt vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn, Begründung, die ganze Erde gehört mir. Oder wenn wir in 5. Mose Kapitel 10 lesen, Vers 12 und weiter, da sagt Gott, und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir, als nur, dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst, mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete, zum Besten für dich selbst. Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte, und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Gott als der Eigentümer dieser Erde und somit auch als Eigentümer seiner ganzen Schöpfung, aller und aller seiner Menschen, er möchte als Gott von seiner Schöpfung geehrt werden. Und die Kanaaniter, die in dem Land wohnten, wo das Volk Israel jetzt hinkam, das Land, das Gott ihnen verheißen hatte, die Kanaaniter, sie taten das nicht. Sie ehrten Gott nicht. Und Gott war geduldig mit ihnen. Viele Jahrhunderte, aber sie änderten sich nicht. Schon zu Abraham sagte Gott in 1. Mose 15, Vers 16, dass die Nachkommen Abrahams erst dann in das verheißene Land kommen würden, wenn das Maß der Amoriter voll werden würde. Gott würde also den Gottlosen vertreiben und es anderen geben. Das Volk Israel durfte demnach erst in das Land, wenn Gott die Kanaaniter für ihre Sünden bestrafen und sie aus ihrem Land vertreiben würde. Wir sehen, das versprochene Land gehörte Gott. Es gehört Gott. Ihm gehört die ganze Erde. Es gehörte weder Israel noch den Kanaanitern. Gott Er wollte es denen geben, die bereit waren, unter seiner Herrschaft zu leben. Übrigens, ich greife etwas vor, diejenigen, die dort lebten von den Kanaanitern und bereit waren, sich Gott zu unterordnen, die durften leben bleiben. Und das Volk Israel, das bereit war. Alle anderen wurden hart bestraft. Ja, zu Gottes Gerechtigkeit gehört unzertrennlich auch das Gericht. Weißt du eigentlich, wie Gott dir gegenüber seine Gerechtigkeit durchsetzt, wenn du im Glauben zu ihm kommst, an den Ort, wo er zu finden ist? Ich hatte es ja schon gesagt, Jesus Christus ist der Ort, an dem wir mit Gott in Gemeinschaft sein können. Und Jesus Christus, den hat der göttliche Sohn, den hat Gott an deiner Stelle und an meiner Stelle hingerichtet, damit wir gerecht gesprochen werden können. Also wenn Gott etwas gibt, wenn Gott Gerechtigkeit zuspricht, wenn Gott Zutritt zu seinem Ort schafft, dann muss, oder andersrum, wenn Gott Zutritt zu seinem Ort verschafft, muss Gerechtigkeit da sein. Und die Gerechtigkeit, die notwendig ist, damit du zu Christus kommen kannst, ist die, dass für deine Schuld gesühnt werden muss. Du kannst nicht zu Christus, dem Ort der Gegenwart Gottes, kommen und mit ihm Gemeinschaft haben, ungetrübte Gemeinschaft haben. Du kannst mit Gott nicht Gemeinschaft haben auf ewig, wenn da keine Gerechtigkeit ist. Und damit das da ist, hat Jesus Christus sein Leben hingegeben. Das Volk Israel sollte die Opferdienste einhalten. Sie sollte alle Vorschriften einhalten, die Gott ihnen geboten hatte, damit Sühnung erfolgt. Wir wissen aus dem Hebräerbrief, dass die endgültige Sühnung auch in Christus erfolgt ist. Ja, so dass die Opfer, die im Alten Testament geschehen sind, eine vorläufige Natur hatten, die zugedeckt haben, aber gesühnt hat Jesus Christus letzten Endes. Gott ist es wichtig, dass sein Volk, das in seinen Ort, an seinen Ort kommt, dass es ihm folgt. Und deswegen durften sie vorher nicht hinein. Sie waren nicht bereit, sich zu unterordnen. Sie waren nicht bereit, Gott zu vertrauen. Sie waren nicht bereit, sein Wort umzusetzen. In den Versen 6 bis 9, da entfaltet Gott seinem Volk das Geschenk nicht automatisch, also während eines gemütlichen Spaziergangs in der Abendsonne, einem blumigen Laubengang, bei schöner Musik und Palmwedeln und was wir uns alles Schönes vorstellen können. Nein, Gott kündigt hier an, dass das Geschenk geöffnet werden muss mit einem Glaubenskampf. Gott lässt das Volk Israel einen Glaubenskampf führen, um das verheißene Land einzunehmen. Einen Kampf gegen Feinde, die das Geschenk streitig machen. Einen Kampf gegen Feinde, sowohl von innen als auch von außen. Einen Kampf gegen sich selbst und einen Kampf gegen äußere Bedrohungen. Einen Kampf, den sie leider schon einmal abgelehnt hatten. Und deshalb gebietet Gott, dass Josua unerschrocken ist, dass er unverzagt ist, dass er stark ist, dass er mutig ist. Warum? Weil Gott mit ihm sein will, wo immer auch er hingehen wird. Wo Gottes Wille ist, da ist auch ein Weg. Josua soll wissen, dass Gott einen exakten Weg hat, weil es Gottes Wille ist, dass er seinem Volk das versprochene Land geben will. Der exakte Weg in das verheißene Land, den Josua mit seinem Volk gehen soll, das ist der Weg des absoluten Gehorsams gegenüber Gottes geoffenbarten Wort. Gott sagt zu Josua, dass er sich intensiv mit diesem Wort beschäftigen soll. Ja, damals hatte Gott sich und seinen Willen zunächst offenbart durch sein Gesetz, das er durch Mose dem Volk gegeben hatte. Und damit sollte Josua sich Tag und Nacht befassen, darüber mit anderen reden und vor allem darauf achten und es exakt befolgen. Gottes Weg ins verheißene Land war nur ein Weg. Es war nicht ein Weg der Alternativen, sondern nur ein einziger Weg. Der Weg des Gehorsams. Würden Sie endlich Gottes Worten in Ihrem praktischen Alltag folgen, dann wäre das der Schlüssel zu Ihrem verheißenen Ort. Aber wie es nicht so ist, der Gehorsam hat Feinde. Äußere Bedrohungen, wie zum Beispiel Spott, böse Drohungen, Missachtung in der Gesellschaft, verbale Angriffe, Abgrenzung, teilweise tätliche Angriffe, feindliche Opposition, mächtige, starke Männer, die sich da aufgebaut haben in dem verheißenen Land, große, Riesen, bewaffnet. Aber der Gehorsam hat auch eine innere Bedrohung, wie Angst, Verzagtheit, mangelndes Vertrauen in die Stärke Gottes, fehlende Überzeugung, dass Gottes Wort tatsächlich zum richtigen Ziel führt, oder auch ein übermütiges Selbstvertrauen in die eigene Intelligenz, in die eigene Erfahrung. Eine der Bedrohungen für den Gehorsam ist auch, dass man lieber der Mehrheit folgt, als allein Gottes Wort nachzugehen. Dass man lieber oder einfacher dem Rat oder auch der Angstmache von negativen Berichterstattern folgt. Das ist das, was das Volk erlebt hatte. Das ist das, was wir heute erleben. Es ist das, was uns feindlich gesonnen ist für unseren Gehorsam gegenüber Gott. Es ist das, was uns Mühe macht und was uns den Glaubenskampf kostet. Diese Gemeinschaft, diese geschenkte Gemeinschaft mit Gott zu leben, in Anspruch zu nehmen oder mit dem Bild, das ich schon den ganzen Vormittag verwende, das Geschenk auszupacken, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Was Josua brauchte, war stark zu sein, gegen sich selbst und gegen alle negativen Einflüsse. Aber er brauchte auch Mut. Er hatte nicht die Durchsicht, was alles kommen würde. Also müsste er sich blind auf Gottes Wort verlassen. Das erfordert Mut. Geh einmal auf einem dünnen Balken in 50 Meter Höhe ohne Absicherung und vertraue demjenigen, der dir sagt, wo du deinen Fuß hinstellen sollst, weil du keinen Blick hast, wo du hintreten sollst. Es erfordert Mut, Gottes Wort gehorsam zu sein, ihm zu vertrauen. Seine eigene Erfahrung, die Josua hatte, mit dem unsteten, mit dem aufbegehrenden Volk hinten anzustellen. 40 Jahre Erfahrung mit einem nörgelischen, ständig aufmüpfigen Volk. 40 Jahre Erfahrung nach hinten zu stellen und zu sagen, ja Herr, ich vertraue dir. Wenn du sagst, du gibst uns das Land, dann gehen wir jetzt. Meine Erfahrung zeigt, mit diesem Volk funktioniert gar nichts. Ich bin schon uralt und die haben mir immer wieder das Gleiche gezeigt. Die haben keinen Respekt vor dir. Aber du sagst, dass wir gehen sollen. Dann gehe ich jetzt. Und ich nehme das ganze Volk mit. Das erfordert Mut. In Sprüche 3, Vers 5 bis 7, da heißt es so: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Es kostete Josua Mut, den Weg des Herrn einzuschlagen und weder zur Rechten noch zur Linken zu weichen. Und deshalb wird er in diesem Kapitel auch viermal aufgefordert: Sei stark und sei mutig. Und an einer Stelle sogar absolut ausdrucksstark fragt Gott ihn: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark sein sollst und mutig? Er brauchte diesen Zuspruch. Und Gott gab ihn Josua. Ich komme zur Schlussfolgerung. An Gottes Ort kannst du nur sein, wenn du zu seinem Volk gehörst und unter seiner Herrschaft lebst. Es gibt zahlreiche Menschen, die versuchen, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, ohne unter seiner Herrschaft zu leben. Die der Meinung sind, man könne zu Gottes Volk gehören, ohne unter seiner Herrschaft zu leben. Die der Meinung sind, man könnte unter seiner Herrschaft leben, ohne zu seinem Volk zu gehören. Gott zeigt sich in dieser Geschichte mit seinem Volk Israel als ein Gott mit klaren Prinzipien. Prinzipien, die seine alleinige Herrschaft über die gesamte Menschheit zementieren. Gott zeigt sich hier als ein Gott, der Ehre und Anerkennung beansprucht. Die ganze Menschheit, die er geschaffen hat, sie ist verpflichtet, ihn anzubeten. Der aber von sich selbst überzeugte Mensch will genau das nicht. Deshalb hat Gott sich ein Volk des besonderen Eigentums auserwählt. Menschen, denen er sich noch mehr offenbaren wird. Menschen, denen er intensiv zeigt, wie groß und herrlich er ist. Gott zeigt der ganzen Menschheit, an diesem Volk, wie der Weg in die Gemeinschaft mit Gott funktioniert. Und es ist ein Weg des Vertrauens auf das Wort Gottes. Ein Weg des Gehorsams gegenüber Gott. Ein sich unter Gott stellen. Es ist ein Weg des Glaubens, des Vertrauens gegenüber Gott. Es ist ein Weg zu Gott, der nur zu seinen Bedingungen funktioniert. Es gibt keine Alternative. Es gibt nur diesen einen exakten Weg. Es gab zwei Menschen ganz am Anfang der Schöpfung, die probierten einen alternativen Weg. Gott nannte sie Adam und Eva. Und er musste sie aus der ungetrübten Gemeinschaft mit ihm aus dem Garten Eden vertreiben. Er musste sie von dem Ort vertreiben, wo er mit ihnen in Gemeinschaft war. Und Gott ist dabei, seitdem einen Ort der Gemeinschaft denjenigen vorzubereiten und zu geben, die sich seiner Herrschaft voll unterwerfen, die Teil seines Volkes werden. Das heißt für uns heute hier, für mich und für dich: Wenn du Frieden mit Gott haben möchtest, wenn du in die ungetrübte Gemeinschaft Gottes mit deinem Schöpfer treten möchtest, dann geht das nur zu seinen Bedingungen. Werde Teil seines Volkes, indem du dich seiner Herrschaft unterstellst und dich von Jesus Christus mit Gott versöhnen lässt. Paulus hat es an Titus so formuliert. In Titus 2, Vers 14 sagt er, Jesus Christus, ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnungen loszukaufen und von aller Schuld zu reinigen und uns auf diese Weise zu seinem Volk zu machen. Zu einem Volk, das ihm allein gehört und das sich voll Eifer bemüht, Gutes zu tun. Ich möchte die Predigt schließen mit den Worten des weisen Salomos aus Sprüche 2, ab Vers 1. Ihr könnt gerne mitlesen. Sprüche 2, ab Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forschst wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Amen.